wenn wir jetzt aber davon ausgehen und sagen, okay, kalte Jahreszeit, es ist viel Stress und ich möchte einfach ab und an im Laufe des Vormittags ein bisschen zu meinem Tee oder am Abend einmal eine kleine Nascherei machen, dann würde ich empfehlen, dass ich exakt auf diese Zutaten schaue, weil am Ende wird abgerechnet nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten trainieren wir unseren Körper, dass an, ob er besser Fett aufbauen kann oder ob er besser Fett abbauen kann.
Ja, Weihnachten steht wieder vor der Tür und damit lauern überall verlockende Naschereien auf uns, denen wir selten widerstehen können. Doch was tun? Auf all die Leckereien verzichten? Oder gibt es nützliche Tipps, worauf wir beim Backen und Einkaufen achten können, um mit einem besseren Gewissen naschen zu können? Dazu habe ich mit Christian Putscher gesprochen. Als studierter Ernährungswissenschaftler berät er zahlreiche Spitzenathleten, Fußballmannschaften wie Bayer 04 Leverkusen, RB Salzburg und RB Leipzig und auch die Olympioniken aus Österreich. Mit seinen zahlreichen TV-Auftritten und seiner Live-Tour gehört Christian zu den bekanntesten Ernährungsexperten Österreichs. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, was du beim Backen anders machen könntest, um gesund zu naschen. Wie du Zucker reduzieren kannst, ohne das Geschmackserlebnis am Ende zu verlieren. Ob es attraktive Zuckeralternativen gibt. Wieso Vollkornmehl besser als Weizenmehl ist. Wieso Nüsse nicht fehlen sollten und eine Walnuss immer vor der Macadamia bevorzugt werden sollte, was beim Kauf von Butter zu beachten ist, warum scharfe Gewürze auch bei Naschereien nicht fehlen sollten, die No-Gos auf einer Zutatenliste, wenn du Leckereien einkaufst, warum Trockenfrüchte keine attraktive Alternative zum Naschen sind und vieles mehr rund ums gesunde Naschen. Ja, die Tonqualität von Christian lässt einiges übrig und entspricht nicht unserem Qualitätsanspruch. Allerdings lebt Christian auf dem Land in Österreich und die aktuelle Corona-Situation hat ein persönliches Treffen unmöglich gemacht, sodass du uns hoffentlich die Qualität ausnahmsweise verzeihen kannst. Meines Erachtens tut es aber auch der Qualität des Inhalts keinen Abbruch. Zettel und Stift solltest du unbedingt parat haben, da Christian dir wirkliche nützliche Tipps mit auf den Weg gibt. Viel Spaß mit dieser Folge.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Christian, schön, dich hier endlich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Lang ist es ja her, dass wir uns live gesehen haben. Du bist jetzt digital aus Österreich zugeschaltet. Wo bist du ganz genau?
Genau, ich bin ganz genau in meiner Heimat, in Ried im Innkreis. Das ist genau zwischen Salzburg und Passau. Und genau in der Mitte bin ich zu Hause und von hier aus bin ich zugeschaltet. Hallo Jonas.
Sehr schön. Es geht ja jetzt auf den Winter zu. Würde man dich jetzt normalerweise auf den Skipisten sehen, wenn es jetzt nicht den Lockdown geben würde in Österreich?
Also theoretisch ja, aber nachdem ich nicht so der talentierte Wintersportler bin, auch nicht der talentierte Sommersportler, bin ich eher der untypische Schönwetter-Österreicher Skifahrer. Du sagst ja, aber wenn, dann müssen die Rahmenbedingungen passen, dann ja. Also jetzt, wie es zum Beispiel hier gerade in Österreich ist, es ist nebelig, es ist nur auf den Bergen schön, aber es ist die Lifte noch nicht dort, wo ich zu Hause bin, offen. Aber in den nächsten 3, 4, 5 Wochen wird es weit sein. Ja.
Das heißt eher durch den Wald spazieren gehen, durch den Schnee? Oder was ist so da deine Lieblingssportart?
Also meine Lieblingssportart in dem Sinn habe ich nicht wirklich, sondern ich bin der Vertreter von dieser typischen Zehnkampfmethode. Das heißt, alles machen, aber mit ein bisschen Augenzwinkern, nichts davon gut können. Und diese gesunde Vielfalt, aber jetzt tatsächlich so in diesen schwierigen Zeiten ist spazieren gehen, im Wald oder über Flur und Felder, eines der wichtigsten Dinge, um einfach auch den Kopf frei zu bekommen und auch die Seele, dass man sagt, okay, das tut gut an der frischen Luft und nicht die Sorgen, die man da hat, ständig reintauchen.
Für die, die nur uns zuhören, Christian hat auch eine Statur eines Zehnkämpfers, das kann ich sagen. Also wenn du ihn live sehen willst, kannst du natürlich auf YouTube jetzt einmal wechseln und dir natürlich das Interview auch auf YouTube anschauen. Christian, heute soll es ja um das Thema gesund naschen gehen. Deswegen meine Frage so an dich. Gibt es bei dir so einen Favoriten, der so an Weihnachten, an der Adventszeit nicht fehlen darf? Oder verbannst du alle Süßigkeiten, alle Naschereien aus dem Haus?
Ich persönlich auf jeden Fall mal gar nicht, weil erstens bin ich aus meiner persönlichen Überzeugung schon so eingestellt, dass ich sage, okay, es müssen die Feste auch so gefeiert werden wie fallen. Und ich bin natürlich von meiner Art und Weise, wie ich lebe und wie mein Leben ist und auch von der Körperlichkeit schon jemand, der gerne süß ist, also auch nascht. Und durch das, dass mein Job auch das besser Essen ist, wende ich natürlich viele Sachen auch selber an. Also es hat ja jetzt im beginnenden Herbst dieses Apfelfrüchtebrot gegeben. Also manche kennen das als Gläzenbrot oder als typisches Früchtebrot. Das ist bei uns, wird selber gemacht. Und jetzt ist dann die Phase gewesen, wo es um diese Lebkuchen geht, ja, weil wir machen die Lebkuchen ja noch so, wie sie traditionell auch meiner Familie, ich komme ja von einem Bauernhof, ja, seit Jahrhunderten überliefert wurde. Das bedeutet pro 100 Gramm Mehl 10 Gramm frisch gemahlene Lebkuchengewürze. Das heißt, die Pfeffernüsse, wie man sie kennt, die brennen richtig. Und ich freue mich schon, in circa 3 Wochen wird es die ersten Vanillekipferl geben, ja, die natürlich gepimpt und getunt sind, und aber trotzdem nach Nascherei und vor allem diese vorweihnachtliche Stimmung. Und das ist für mich persönlich und natürlich auch beruflich sehr wichtig, dass man diese Gaumenfreuden sich nicht nur gönnt, aber natürlich auch, und das werden wir vielleicht auch versuchen heute, Jonas, dass man sagt, okay, auch teilhaben lassen, kann ich etwas optimieren, aufbinden.
Genau, ich wollte sagen, wir sind jetzt schon mittendrin im Thema, Christian. Sehr schön, denn es soll, wie gesagt, um das Thema gesundes Naschen gehen. Es geht nicht darum, dass wir in den nächsten Minuten das Naschen verbieten, das hast du ja schon gesagt, sondern dass wir eine Freude daran auch entwickeln, aber dass wir beim Backen oder auch beim Einkaufen das ein oder andere anders machen können, um unserem Körper auch dann wirklich was Gutes zu tun. Und ich habe es ja schon angesprochen, die einen backen leidenschaftlich, die anderen kaufen lieber ein. Lass uns mal kurz beim Backen erstmal bleiben. Es gibt ja so die Grundzutaten bei Keksen, das ist Mehl, Butter, Eier, Zucker, Nüsse. Ich glaube, das ist so das Hauptbestandteil immer von solchen Rezepten. Was gilt es denn so beim Thema Zucker zu beachten? Bist du ein Freund davon, dass man Zucker komplett reduziert und weglässt aus den Rezepten? Oder sagst du, nee, eine Grundmenge an Zucker ist schon in Ordnung und sollte auch vielleicht im Rezept verwendet werden?
Ja, bei mir kommt natürlich dazu nicht nur das Fachliche, sondern auch die praktische Umsetzung. Das heißt, mein Job ist ja auch, nicht nur die Leistungssportler mit Köstlichkeiten zu versorgen, sondern auch Leute, die zu mir ganz normal in die Beratung kommen, also so wie du und ich. Und da ist es wichtig, Essen muss etwas Lustorientiertes, nicht etwas Feindseliges sein. Und es muss auch für diesen Menschen passen. Das heißt, ich bin jetzt kein Feind von Zucker, sondern bei mir ist wichtig, dass man die biologischen Voraussetzungen mitnimmt ins Boot, nämlich dass unsere Zunge, und das gilt für jeden von uns, unsere Zunge ist das einzige Organ, das süß schmecken kann. Das bedeutet, unsere Zunge kann jetzt nicht die Kohlenhydrate schmecken, wie sie zum Beispiel in einem guten Dinkelvollkornmehl drin sind, sondern unsere Zunge kann Süßintensitäten schmecken, wie zum Beispiel beim Honig. Und beim Zucker hast du den Vorteil, dass du Zucker schmecken kannst, wenn du ihn direkt auf die Zunge gibst. Großer Nachteil, und das ist genau, wenn man jetzt vom Naschen spricht, wenn der Zucker eingearbeitet ist in diese Grundzutaten, die du schon gesagt hast, passiert es ganz einfach so, dass dieser reine, teilweise pure Energielieferant auf der Zunge nicht mehr wirklich spürbar ist. Und das mag ich nicht. Ja, und zwar deshalb, weil wenn sich die Energielieferanten reinschummeln und dann, wo ich, da bin ich halt auch ein bisschen Fan davon, keinen Zusatznutzen habe, wie zum Beispiel Magnesium, Eisen, ja, wenn das nicht dabei ist, dann sage ich, okay, dann reduzieren wir das so im Rezept. Aber, und jetzt kommt eigentlich schon der erste wichtige Tipp, aber wenn ich, denkt man nur an einen Keks, ja, dass ich vielleicht an der Oberfläche etwas so drauf gebe, also finalisiere, dass wenn ich es auf die Zunge gebe, dass da sofort diese 200-300 Milligramm von diesem Zucker, ja, dass die auf der Zunge wahrgenommen werden und mein Körper sagt, oh, das ist eine Süßigkeit, obwohl ich eigentlich 70-80% im Teig, in der Zubereitung eingespart habe, oben drauf noch ein i-Tüpfelchen. Also das wäre jetzt eigentlich der Erfolg von diesen gesunden Naschen-Ideen.
Okay, das heißt, das ist ja schon mal der erste, glaube ich, auch mit der wertvollste Tipp. Das heißt, du sagst, den Zucker lieber im Teig reduzieren, weil man das eh nicht so richtig auf der Zunge schmecken wird, ob es jetzt süß ist oder nicht. Und dafür lieber dann den Zucker für außen. Ich meine, du hast Vanillekipferl angesprochen, da bietet es sich auch an. Also lieber dann für die Außenform zu benutzen, damit die Zunge das auch wirklich wahrnehmen kann. Wenn wir jetzt aber Zucker verwenden, gibt es denn dort Empfehlungen von dir? Es gibt ja den Industriezucker, den weißen, den glaube ich jeder kennt. Es gibt aber auch ganz viele andere Zuckeralternativen, ob es der Kokosblütenzucker ist, der Birkenzucker ist und. Oder auch Ahornsirup, den man in den Teig tun kann. Gibt es denn da so Empfehlungen, welche Zuckerart sollte man eher verwenden?
Also auch bei all diesen, die du jetzt genannt hast, es ist immer die Grundfrage, wenn man sie pur probiert. Wenn ich einen Teelöffel auf die Zunge gebe von diesen Zucker- oder Zuckeralternativen oder Zuckeraustauschstoffen, schmecken die tatsächlich süß? Das ist diese Grundfrage. Weil stell dir vor, beim Xylit-Birkenzucker, der nicht auf der Zunge richtig süß schmeckt und ich gebe das anstatt Zucker rein, habe ich zwar Masse richtig, ja, aber dieses Verhalten auf der Zunge, das funktioniert halt dann nicht so. Das bedeutet, ich müsste dann irgendwo einen zusätzlichen Süßgrad zugeben, das heißt auch wieder zusätzlich Kalorien, also die ich vorher eingespart habe, habe ich noch nicht dabei. Beim Zucker muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt nicht die beste Alternative, sondern es ist, ich muss da in Wahrheit eine Brücke aufbauen. Also ich muss sozusagen Kompromisse schließen. Einer dieser Kompromisse wäre Vollkornzucker. Ja, das ist nichts anderes als wie aus der Rübe, die nicht, wie du sagst, der weiße Zucker, die nicht großartig gewaschen ist, wo ich sage, das ist der Vollrübenzucker. Den gibt's auch beim Rohr, dieser Vollrohrzucker. Dort habe ich nur die ganzen Mineralstoffe dabei. Richtig, ich habe zwar nicht 100% Zucker, aber durchaus 95, 94 oder der Kokosblütenzucker, der von Natur aus auch noch diese Mineralstoffe hat und für mich jetzt auch wichtig, gleichzeitig auch noch zusätzliche Geschmäcker mitliefert. Das bedeutet, durch die Erhitzung, wenn ich diesen verwende statt weißen Zucker, brauche ich dadurch nicht dieselbe Menge, sondern kann gleich mal 20-30% einsparen. Aber, und das ist mir wichtig, denselben Süßgrad, das heißt, ich kann die Kohlenhydrate und dadurch auch die Kalorien, nur weil ich zum Beispiel einen Vollzucker verwende oder zum Beispiel einen Kokosblütenzucker, kann ich gleich mal etwas weniger von dieser Menge verwenden, aber der Süßgrad, also die Nascherei, bleibt trotzdem eine Süßigkeit. Und das ist wichtig, weil wir wissen, ja, die Zunge nicht Qualität unterscheiden, sondern Intensitäten. Deshalb bin ich zum Beispiel bei manchen Alternativen nicht so Freund, ja, ist zwar sehr populär ist ab und an, aber wenn man zum Beispiel hernimmt, Reissirup, das ist nicht giftig, aber der hat über 80% Kohlenhydratanteil, aber die Süßkraft ist ähnlich wie bei Traubenzucker. Das bedeutet, ich schmecke diesen Energielieferant nicht wirklich. Wenn ich das vergleichen würde mit Honig, ist ähnlich flüssig. Der Honig hat aber eine enorme Süßkraft und der Reissirup in Relation eine sehr geringe Süßkraft. Das heißt, wenn ich dieselbe Kalorien und dieselbe Zuckermenge reingebe, ist es eine ihre Süß auf die Zunge und das andere eigentlich, um zu denken, ja, ist eigentlich keine Süßigkeit. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, bei solchen Naschereien, die eh nicht jeden Tag kiloweise macht, sondern ab und an, dass ich wirklich sage, okay, körpergerecht, aber so ehrlich bin ich, ja, in der praktischen Umsetzung, ich muss da halt auch ein paar Kompromisse eingehen, wo ich sage, okay, mir geht es darum, den Genuss und den Mehrwert auch für meinen Körper zu liefern. Das ist so bei diesen Zuckeralternativen auch mein Ansatz.
Du hast jetzt eben die Kalorien angesprochen. Es gibt ja einen großen Trend gerade nach dem kalorienfreien Zucker Erythrit. Das ist ja gerade so überall irgendwie im Munde. Ist das dann sinnvoll, wenn man irgendwie Zucker zugibt, der aber gar keine Kalorien hat, weil man irgendwie der Körper denkt doch oder die Zunge, da kommen jetzt Kalorien, aber sie kommen nicht? Also ich habe da so ein bisschen in den Medien so Vor- und Nachteile gelesen. Wie bist du denn jetzt? Du bist Ernährungswissenschaftler. Was ist denn da deine Meinung?
Ja, vor allem, ich finde es witzig, dass du sagst, es kommt jetzt wieder als Trend, ja. Ich habe ja schon, bin ja ein bisschen länger schon in diesem Business und zwar als freiberuflich und wir haben vor 12, 13 Jahren bei österreichischen Fernsehkochshows diese mit Konditoren genau diesen Süßersatz ausprobiert, der biochemisch super wäre, weil er nämlich sozusagen nicht als Kalorien verstoffwechselt wird. Das heißt, der wird ohne Insulin, sonst irgendwas, also die Kalorien, die kann der Körper tatsächlich nicht wirklich verwerten, war damals die Annahme. Aber jetzt kommt's, dieser Geschmack, ja, der dabei ist, wir reden da so von Art, ist nicht fett und ist auch kein Kohlenhydrat, das ist ein Zwischending, so typische mehrwertige Alkohole, die viele kennen von diesen Kaugummis. Und da wissen wir, die haben eine gewisse abführende Wirkung. Das bedeutet, die Zunge nimmt jetzt erstens nicht so süß wahr und das zweite ist im Abgang ist es sogar leicht bitter. Und wenn ich das erhitze, kann es sogar passieren, also gerade bei Cookies, bei Keksen, bei Backwaren kann das passieren, dass der Körper dann diesen mehrwertigen Alkohol, also diese Ersatzstoffe, dass der das etwas dezent bitter macht und wenn das auf die Zunge als bitter wahrgenommen wird, dann kann das nur noch mit Süßungsmittel gesüßt werden. Diesen Bittergeschmack bringst du nicht mehr weg, das speichert das Gehirn und es wird eigentlich dieser Würgereflex gefördert. Das bedeutet, es ist eigentlich, wer schon mal Schokolade mit Erythrit probiert hat.
Geschmacklich würdest du es eher nicht empfehlen am Ende dann?
Es ist kein Ersatz. Es ist was anderes. Es ist, wenn ich sage, okay, ich esse zum Beispiel, sagen wir typisch österreichisch, gern Wiener Schnitzel und statt Wiener Schnitzel habe ich als Alternative Putenstreifenzellen. Das ist keine Alternative. Das ist eine komplett andere
Klasse. Das ist was ganz anderes, ja.
Genau. Okay. Und beim Erythrit ist es auch noch so, weil es in der Wissenschaft gibt es ihn ja schon länger. Er erlebt natürlich wieder Bittenzucker wieder ein Revival. Das ist so im Trend. Aber wir wissen mittlerweile, dass diese Verstoffwechselung so ist, dass der Körper sich an Lebensmittel sowie ans Training anpassen kann. Das heißt, am Anfang führt es nur zu Stuhlabsonderung, also zu Stuhlauflockerung, zu dezent Durchfällen. Je öfter ich das mache, ja, desto mehr lernt der Körper und kann, Achtung, auch durch die Dickdarmbakterien am Ende des Tages, wenn man jetzt fleißig gibt, auch wieder Kalorien gewinnen draus. Also, das ist keine Dauerlösung.
Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ausgiebig über Zucker gesprochen. Ein anderer Bestandteil ist ja oft immer Mehl. Und ich glaube, da ist jetzt kein Geheimnis. Die Alternative ist ja immer Vollkornmehl. Aber vielleicht kannst du einfach nur mal kurz erklären, warum. Also warum sollte man lieber Vollkornmehl nehmen, anstatt nur Weizenmehl? Weil dort noch mehr Mineralien drin sind? Oder hat es noch einen anderen Grund?
Also es hat viele Gründe, aber zwei wichtige Gründe sind erstens mal diese in dieser Schale, ja, die im vollen Korn dabei ist. Und bei Keks oder Cookies oder bei Backwaren kann ich ja nur das Feinvermahlene verwenden. Das bedeutet, ich habe hier nicht nur einen höheren Mineralstoff, speziell Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, also einen richtigen Putsch, sondern ich habe auch in der Schale diese Ballaststoffe und selbstverständlich auch diese Geruchs- und diese typischen Geschmacksstoffe, die im Mehlkörper, wie der Name schon sagt, ne, im Mehlkörper nicht mehr drinnen sind. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe ein Vollkornmehl, ja, ob das dann einmal der Dinkelvollkorn ist, ob das auch Buchweizenvollkorn oder Hafervollkorn ist, habe ich auch diese Geruchs- und diese typischen Geschmacksstoffe neben den gesundheitlichen Benefits. Und jetzt kommt durch diese Erhitzung, ne, gerade wenn ich bei Cookies und Kekse, kommt die Erhitze auf das Lebensmittel, dann passieren zwei wunderbare Reaktionen, ja, wenn man es mit der Temperatur nicht übertreibt. Das eine ist das Karamellisieren, also Kohlenhydrate und Kohlenhydrate werden zu Karamell. Das ist das, was diese dezente, dieses Süßliche ausmacht. Das heißt, es wird dann automatisch süßlicher und es unterstützt zusätzlich den typischen, zum Beispiel bei Dinkelvollkorn, diesen typischen Geruch. Das kennt jeder vom Dinkelvollkornbrot. Das hat einfach einen wunderbaren Geruch, so wie ein echtes Roggenvollkornbrot. Und das Zweite, was noch dazu kommt, gerade bei diesen vollvermahlenen Getreidearten, dass dann auch noch die Maillard-Reaktion, klingt kompliziert, heißt aber nichts anderes als Bräunungsreaktion. Und diese Bräunungsreaktion, das ist so wie ein Antioxidant in unserem Körper. Na, wenn jetzt schwarz wird, jetzt giftig, aber wenn das angenehm bräunlich ist, und dann ist so, wo diese Geschmacksvielfalt, dieses Appetitanregen, der auch fürs Auge gut, wo man sagt, okay, dort habe ich plötzlich Antioxidantien drinnen in Vollkorn, obwohl nicht mehr drin ist, sondern weil durch den Backprozess des Vollkorns das aufgelöst, aufgewertet, umgewandelt werden kann.
Aber Dinkelmehl ist nicht gleich Vollkornmehl. Du hast ja schon Dinkelvollkorn angesprochen, aber oft sehe ich auch im Supermarkt neben Weizenmehl sofort Dinkelmehl. Da obacht, es ist nicht das Identische quasi, oder?
Nein. Also wenn zum Beispiel auf Mehl, auf der Packung oder auf der Zutatenliste Dinkelmehl draufsteht, ist es lebensmitteltechnisch gesehen blankes Weißmehl, also nur Mehlkörper. Es muss lebensmitteltechnisch gesehen Dinkelvollkornmehl draufstehen, sonst ist auch kein Vollkornmehl drin. Dinkel heißt nicht Vollkorn, vollkommen richtig, ja.
Okay, neben dem Mehl, wir versuchen jetzt mal so die Bestandteile mal so einen nach dem anderen abzuarbeiten, sind ja die Nüsse, da gibt es ja tausende Formen an Nüssen. Grundsätzlich Nüsse, wissen wir, sind nicht ganz so schädlich für unseren Körper, sondern haben natürlich auch gute Fette, aber, und das weiß ich aus unseren Gesprächen, es gibt schon Unterschiede bei den Nüssen. Vielleicht magst du das kurz den Zuhörern und Zuhörern erklären, welche Nuss ist eher vielleicht geeignet und welche Nuss eher nicht und worauf sollten wir achten beim Backen?
Also, danke, Jonas. Es ist eine ganz wichtige Geschichte. Nüsse haben leider immer noch einen etwas schlechten Ruf. Und mittlerweile wissen wir aus Menschen, aus Untersuchungen, und zwar aus wirklichen Untersuchungen, nicht nur aus Feedback-Fragenbögen, sondern aus tatsächlichen Untersuchungen, wenn wir die Leute das essen lassen, dass die Leute, die regelmäßig das jeden Tag statistisch 30 Gramm Nüsse essen, dass die weniger Bauchfett haben. Das wissen wir. Und Blutparameter werden sowieso besser. Und zwar zusätzlich als Kalorien. Nicht, dass sie das anstelle, sondern zusätzlich essen. Mir ist jetzt einfach wichtig, gerade bei der Nascherei. Es ist ja trotzdem einfach zu viel. Manchmal ist was Zusätzliches. Es kommt ja tatsächlich immer ein bisschen zu viel dazu. Und wir wissen heute, dass es einfach so richtig coole Nüsse gibt. Und zwar die oder Samenkerne, wo Omega-3 drinnen sind. Und bei den Nüssen gibt es halt nur einen echten Superstar. Das ist die Walnuss. Die Walnuss ist die einzige Nuss, die potent, also wirklich messbar, viele, viele Omega-3-Fettsäuren drin hat. Und vielleicht darf ich da ein Beispiel geben, nicht gut gegen schlecht, sondern einfach vom Verständnis, was wäre besseres Backen, dass man da sagt, okay, weil die Nüsse können nämlich zwei Dinge, können ein gewisser Fettersatz sein und sie können ein Geschmacksträger sein, sie können Proteinlieferant sein und alle verschiedene Funktionen auch erfüllen. Das heißt, ich kann dadurch weniger Fett, zum Beispiel Butter, reingeben, aber die Masse und die Protein und die Ballaststoffe wären mehr. Und mir ist wichtig, hier mal einen kleinen Vergleich zu machen. Macadamianüsse, Walnüsse, dieselbe Menge. Beide haben es ähnlich viel Fett. Die Macadamianuss auch circa zwischen 70-80% Fett, aber 90% von diesem Fett, was in dieser Nuss drin ist, verstoffwechselt rein biochemisch unter Körper als nicht lebenswichtiges Fett, heißt auf gut Deutsch, das nimmt der Körper nur zur Energiebereitstellung, zur Energiegewinnung.
Bei der Macadamia, nochmal kurz, ne, dass wir nicht jetzt, genau.
Genau, Macadamianuss besteht aus viel Fett, so wie die meisten Nüsse, und ähnlich viel wie die Walnuss. Der große Unterschied liegt in der Biochemie. Das bedeutet, die chemischen Fettsäuren, die in der Macadamianuss drin sind, sind 90% von diesem Fett. Muss ich, wenn ich nicht neues Fett ansetzen will, muss ich durch Training verstoffwechseln, dass der Körper wieder verbrennt, weil es vorwiegend energieliefernde Fette sind. Die Walnuss hingegen ist der Superstar unter den Nüssen. Da sind diese knapp 70% Fett fast alle, also ca. 80% essentielle Fette, das heißt lebenswichtig. Das heißt, die haben nicht nur Kalorienfunktion, sondern die haben eine Zusatzfunktion, wie zum Beispiel, die machen auch die Unterdrückung von neuen Fettgewebe, speziell um den Bauch, wirksam. Das heißt, die Walnuss ist zwar ähnlich fett als die Macadamianuss, aber die biochemische, das heißt, wenn ich sie esse, hat die biochemisch einen komplett anderen Charakter. Und das, finde ich, ist wichtig, gerade wenn man nascht, wo man sowieso vielleicht ein bisschen zu viel Kalorien abeinander zunimmt, dass man gerade die Nüsse als Superstar wieder mit reinnimmt und vielleicht auch schaut, dass auch Walnüsse drin sind oder mal die Mandeln drinnen sind oder wenn auch jemand mag, zum Beispiel auch Mohn, Samenkerne oder Kürbiskerne, weil die haben nämlich dieses Potenzial, zwar Fett zu liefern, aber ein Fett, das der Körper braucht, lebenswichtiges Fett.
Jetzt hast du die Mandeln angesprochen, da komme ich jetzt gleich drauf, nur als Zusammenfassung, also Macadamia wird jetzt hier nicht schlecht gemacht, einfach nur im Kopf haben, wenn du Macadamia isst, dann musst du dich noch mehr bewegen als eh schon, weil du sonst das Fett ja eher ansetzt, anstatt zu verbrennen. Jetzt hast du aber noch die Mandeln und auch Mohn und alles noch angesprochen. Es gibt ganz viele Keksarten, Teigarten, wo ja Mandeln so mit drin sind. Grundsätzlich immer gut. Also Mandeln, Mohn, Kürbiskerne, das können wir alles rein. Sesam.
Ja, genau. Und ganz wichtig auch diese vermahlene Version, ja, wie man es kennt von Erdnussbutter. Ja. Wie man es kennt zum Beispiel auch, dass man auch Nüsse als Fettersatz beispielsweise, dass man die auch selber pürieren sich traut. Ja, weil man muss sich vorstellen, die Nüsse haben ja nicht nur die allermeisten zumindest gute Fette, das lebenswichtige Fette, sondern sie sind auch proteinreich, sie haben Mineralstoffe, Ballaststoffe, sie strotzen nur so vom Power. Wir wissen, dass die meisten Nüsse dafür sorgen, nicht nur satt sein, sondern sie stellen auch den neuen Fettaufbau biochemisch sich in den Weg. Ja, und das ist wichtig. Und darum ist es gut, Nüsse auch regelmäßig gerade bei Naschereien reinzubringen oder schauen, dass sie zumindest an den ersten 5 Stellen an der Zutatenliste sind, wenn ich einkaufe, weil diese Nüsse oder Samenkerne, es gilt zum Beispiel auch für den Leinsamen oder für den Chiasamen, haben den Vorteil, dass sie dadurch auch dieses eher schlechtere Fett, wobei schlecht meine ich jetzt im Sinne von nur rein energieliefernes Fett, ja, dass das sozusagen nicht so viel verwendet werden muss und das Fett, das aber einen Zusatznutzen hat, also gegen Entzündungen wirkt, gegen neues Bauchfett wirkt, weil es ist ja Kohlenhydrat und Zucker auch irgendwo dabei, sodass diese Verbindung nicht nur reiner Energielieferant ist, sondern dass es auch eine Wirkmächtigkeit im Körper hat. Man vergisst gerne drauf, weil man sagt, okay, Fett ist gleich Fett, hat alles viel Kalorien, ist aber biochemisch und menschlich und biologisch beweisbar, Gott sei Dank nicht richtig.
Apropos Fett und Kalorien, da kommen wir zum nächsten Bestandteil. Das ist ja die Butter und wir wissen alle, Butter hat einfach relativ viele Kalorien und auch Fett. Was ist denn jetzt da so der Ansatz? Sollten wir eher weniger Butter verwenden oder sagst du sogar, nee, Butter ist ganz gut? Also wie ist da so deine, können wir Butter vielleicht auch durch was anderes irgendwie ersetzen, um die Kalorien uns zu sparen? Oder ja, wie ist da deine Meinung?
Ja, aus der Erfahrung kann ich sagen, es gibt jetzt hier 2 Ansätze, wenn man jetzt beim gesunden Naschen bleibt, wie ich etwas binden kann. Also vollkommen richtig, Butter besteht bei uns zumindest im deutschsprachigen Raum zumindest 80% aus Fett. Diese Fette drinnen, die die Kuh über ihre Ernährung gefuttert, gefressen hat. Also gleich der erste wichtige Tipp, wie kann ich eine hochwertige Butter erkennen? Ganz einfach, wenn das Tier nicht nur artgerecht gehalten wurde, sondern artgerecht gefüttert. Und eine Kuh ist eine naturgeborene Veganerin und die liebt und frisst irrsinnig gerne Gras und Heu. Und in Gras und Heu ist von Natur aus viel Omega-3 drinnen. Das bedeutet Grass-Feed oder Gras gefüttert oder einfacher gesagt regionale Bio-Butter.
Ich wollte gerade sagen, du kommst ja eigentlich aus Österreich, da gibt es diese Gras, wie hast du es gesagt, Gras?
Ja, bei uns heißt es in Österreich, heißt es Heumilch.
Oder Heumilch, aber du kennst auch die deutschen Supermärkte, wie wird es hier in Deutschland heißen dann?
Es steht teilweise drauf, Gras gefüttert. Ja, aber
das ist das wirklich drauf? Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja.
Aber ich kaufe auch nie Butter.
Naja, ist ja, wie gesagt, ist jetzt ja nicht eine Empfehlung, gut ist gut oder schlecht, sondern eine Information, dass man weiß, wie bekomme ich hochqualitative Butter, wo auch gute und zwar nicht unbedingt fettmachende Fette drinnen sind, denn natürlich sind sie drin, weil sie ja viel Fett hat. Ja? Aber wenn die Kuh gut gefressen hat, sprich, da kann man sagen, einfach mal als Grundtipp, heimische Biobutter ist von der Qualität her top. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Aber wie du richtig sagst, ich habe trotzdem die und auch die Nicht-Biobutter 80% Fett. Da kommt jetzt mein zweiter Tipp aus der Praxis zu sagen, okay, ich kann die Butter etwas reduzieren und jetzt greife ich nämlich das Thema von vorhin dazu, weil ich sage, okay, in Butter ist ja eigentlich nur Fett und fettlösliche Substanzen. Da ist ja kein Eiweiß, keine Mineralstoffe. Und wenn ich sage, okay, ich nehme nur jetzt beispielsweise von dieser Top-Top-Butter Hälfte Menge, wie es im Rezept steht, und die andere Hälfte gebe ich zum Beispiel meine gemahlenen, kleingehackten Nüsse, wie zum Beispiel Walnüsse dazu, dann pushe ich somit gleichzeitig die Proteine, die Mineralstoffe, die Omega-3-Fettsäuren und reduziere automatisch gerne um 25% das gesamte Fett. Und durch die Nüsse oder Samenkerne, kann natürlich auch gemahlener Mohn sein, ja, bekomme ich gleichzeitig einen ganz anderen Geschmack, weil Butter hat schon den Riesenvorteil, gerade bei Naschereien, dass sie auch ein Geschmacksgeber und auch richtig ein Geschmacksträger, ein Geschmacksoptimierer ist. Das bedeutet, es kann dann sein, dass dieses Ding Vollkorn, ja, oder wenn ich mal mit Hafer oder mit Buchweizen, Vollkornmehl und die Nüsse, dass sozusagen diese kleinen Cookies eine Geschmacksexplosion beim Geruch und beim Geschmack entwickeln. Und da bin ich halt als, wie gesagt, als lebender Ernährungswissenschaftler, die Naturwissenschaft liebt, aber trotzdem einen geisteswissenschaftlichen Appendix hat, einfach aus praktischen Erfahrungen Freund davon, es muss gut schmecken. Und wenn ich aber das Rezept tunen kann, ja, dann sage ich, dann machen wir das. Ja, nicht, weil Butter schlecht ist, aber wenn ich Gesamtfett reduzieren kann und ich bekomme dadurch eine bessere Fettqualität, ein bisschen mehr Protein, weniger Gesamtkohlenhydrate, dann bin ich dafür, dass man das macht.
Veganer oder Vegetarier, die greifen ja auf die Margarine zurück. Mhm. Wenn man jetzt aber sozusagen kein Veganer oder kein Vegetarier ist und dann aber überlegt, Butter oder Margarine, was wäre so da deine Empfehlung?
Ja, da ist die Empfehlung eher leicht von der Empfehlung, aber von der praktischen Umsetzung schwierig, weil eine pflanzliche Alternative zur Butter gibt es natürlich zuhauf, aber was unterscheidet denn eine gute Qualität? Antwort ist hochwertige, teilweise mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren angereicherte Margarine. Bedeutet konkret, zum Beispiel Leinsamenöl ist dabei, Rapsöl ist dabei. Das Problem bei Margarinen ist häufig das, dass man sagt, okay, man nimmt einen Hype, also das ist eine billige Grundzutat, also wie zum Beispiel Kokosfett, und gibt dann ein bisschen einen Zusatz wie Leinöl dazu und sagt, okay, das ist dann gut. Das ist leider nicht ganz richtig. Man muss wissen, eine gute Margarine, wobei gut schon insofern schwierig ist, weil es ein biochemischer, ein chemischer Prozess ist, muss das Öl, den Leinsamen, muss ich pressen, dann muss ich dieses Öl festmachen. Das ist jetzt nicht so etwas, was von Natur aus ganz einfach geht. Also eine hochwertige Margarine, da muss ich wirklich beinhart Zutatenliste studieren und da wäre natürlich super, wenn Rapsöl dabei ist mit Omega-3-Fettsäuren und zwar an den ersten drei Stellen. Wenn dann vielleicht dabei ist Leinsamenöl an den ersten drei Stellen, dann ist meistens irgendeine Trägersubstanz zum Beispiel günstig, weil es ist Sonnenblumenöl, ja, habe ich keine Omega-3-Fettsäuren, aber das wäre so, in diese Richtung müsste ich schauen, dass die Margarine dann auch eine hochwertige, also nicht so schnell fettmachende und trotzdem gut schmeckende Alternative ist. Aber man kann jetzt schon auch noch eins dazu sagen, bin ich jemand, der jetzt nur einmal in der Woche nascht, muss ich halt auch ehrlich dazu sagen, dann spielt das alles Gesagte nicht die Rolle. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen und sagen, okay, kalte Jahreszeit, es ist viel Stress und ich möchte einfach ab und an im Laufe des Vormittags ein bisschen zu meinem Tee oder am Abend einmal eine kleine Nascherei machen, dann würde ich empfehlen, dass ich exakt auf diese Zutaten schaue, weil am Ende wird abgerechnet, nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten trainieren wir unseren Körper, dass an, ob er besser Fett aufbauen kann oder ob er besser Fett abbauen kann. Und das hat Gott sei Dank viel mit meinen tagtäglichen Entscheidungen zu tun. Und das ist wichtig, deshalb auch diese Idee, dass ich weiß, wie diese Lebensmittel in meinem Körper biochemisch wirken, dass ich zumindest die Entscheidungsfreiheit habe, so zu wählen oder so zu wählen.
Was man natürlich jetzt nicht außer Acht lassen darf an Weihnachten, sind dann die Gewürze. Dazu hatten wir sogar schon eine eigene Podcast-Folge, welche Wirkung Gewürze auf unseren Darm, auf unsere Verdauung haben. Jetzt zum Thema Weihnachten. Was würdest du da empfehlen? Zimt, pure Vanille. Es gibt ja noch den Vanillezucker, aber dann lieber eher wahrscheinlich auf die pure Vanille zurückgreifen. Ich weiß nicht, was ihr bei euren Keksen alles noch reintut. Was würdest du sagen? Was ist so ein Geheimtipp noch an Gewürzen für Weihnachten?
Also ein Geheimtipp ist es eigentlich nicht, weil denn meine Großeltern und Eltern und traditionell schon viele verwendet hat, sind diese typischen scharfen Gewürze, wie man sie kennt, aus dem Indischen, ja, aus diesen Curry-Mischungen. Und man glaubt es gar nicht, weil Zimt, wenn man das nur mal frisch vermahlen auf die Zunge probiert, ist ja auch scharf. Ja, so, und wenn man zum Beispiel Zimt und ein bisschen Prise frisch gemahlener Ingwer oder auch Kurkuma dazu gibt, ja, man muss natürlich da ein bisschen sensibel sein, weil wenn es zu viel ist, wird es bitter, aber diese Schärfe oder zum Beispiel roter Pfeffer, wenn ich das mag, ja, wenn ich das noch dazu gebe zu meinen Cookies oder zu meinen Früchtebroten oder zu meinen Keksen oder auch zu meinen Müsli-Riegel, die ich selber mache, dann bekommt das eine Note, wo ich sage, okay, das duftet nicht nur gut, also die tun nicht nur was für meine Psyche, sondern, und das ist mir ganz wichtig, weil ich könnte mich auch an das erinnern, wie ich aufgewachsen bin. Wenn das eine gute Geschichte war, so essen wie damals, dann wissen wir, okay, hier bin ich Mensch, hier fühle ich mich wohl, mein Körper kennt das und dadurch kann auch die Verdauungssäfte, die Leberaktivitäten optimieren und somit auch besser mich in der Abwehrkraft unterstützen. Und das ist, wie ich zuerst gesagt habe, diese Pfeffernüsse, das ist im Endeffekt nichts anderes, als es ist ein Lebkuchen, ein Original-Lebkuchenrezept, muss auf der Zunge im Abgang scharf sein. Deshalb auch das Wort Pfeffernüsse. Und da ist nur oben der Zucker, der oben drauf ist auf dem Pfeffernüsse, ist eine hauchdünne Zuckerglasur. Nur dieser bisschen Zucker wird im Endeffekt dem Gehirn signalisieren, ah, es ist süß, aber im Abgang ist es scharf, also ein Schmerz. Somit wird diese Wohlfühlhormone, die ausgeschüttet werden, ideal kombiniert. Ich meine, das kennt jeder zum Beispiel vom Sushi-Essen. Ne? Auf der einen Seite ist der Reis bei der Sushi etwas dezent süß, auf der anderen Seite Wasabi, Ingwer, scharf. Genau dieselbe Methode funktioniert natürlich auch beim Süß. Es ist in Wahrheit kein Geheimtipp, aber wenn man nicht tagtäglich beim Essen und beim Futtern und bei den Rezepten ist, vergisst man das sehr häufig. Ich kann es nur empfehlen, bitte ausprobieren, aber wichtig ist, nicht übertreiben. Wenn es dir mag, kann man es auch beim Tee oder beim Kaffee ausprobieren und du wirst draufkommen, wenn es zu viel von zum Beispiel von der Zimtstange reingibst, dann kann das richtig merken, ah, das ist bitter, das ist nicht die Idee. Also da heißt schon am Anfang ein bisschen sensibel diese Prise dazu zu geben. Und das kann ich sagen, ob das dann Ingwer ist, ob das Kurkuma ist. Zum Beispiel manche mögen auch diesen typischen Pizzageruch, ja, Oregano, wenn ich das mag, oder auch der Kümmel, ja, fein vermahlener Kümmel, also dieses typisch scharfe, dieses anregende, also kann ich sagen, herrlich.
Sehr schön. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen schon vielleicht auch Appetit gerade. Jetzt gibt es aber natürlich auch, Christian, die nicht so gerne backen, die entweder nicht die Zeit haben oder sie wollen es nicht, weil sie es nicht mögen. Die gehen in den Supermarkt oder gehen irgendwo anders hin und kaufen sich sozusagen die Naschereien für Weihnachten. Da gibt es ja am Ende, klar, die Zutatenliste. Vielleicht da einfach nur mal ein Tipp von dir. Was sollte denn nicht unter den ersten 5 Zutaten auftauchen, damit wir wenigstens mit einem guten Gewissen das einkaufen können und dann auch genießen können?
Genau, die 5 Zutatenliste sind eigentlich das Wichtigste, weil die kommen, aus Erfahrung weiß man, das sind ca. 80% der Zutaten. Und an den ersten 5 Zutatenstellen sollten man nicht diese Fette sein, die der Körper zu 90% und mehr als reinen Energielieferant verwendet. Das ist ja wichtig. Zu diesen Fetten gehören zum Beispiel die ganzen Palmöle und Palmfette. Und wichtig wäre auch, das hat nichts mit Bio oder Rainforest zertifiziert zu tun, sondern das ist rein biochemisch betrachtet so. Unser Körper, der kann nicht schauen, ah, das ist biologisch, ist gut oder böse, sondern welches Fettsäurenmuster ist drin, für was verwendet mein Körper, deshalb Verwendung und Verwertung. Also Palmöle, Palmfette würde ich mal sagen, ersten 5 Zutaten stellen No-Go. Auch würde ich empfehlen, gerade in dieser sensiblen Zeit, auch die verschiedensten Kokosöle, Kokosfette auch nicht an den ersten 5 Zutaten stellen zu finden, weil auch diese Fette nicht giftig, sondern vorwiegend Energielieferanten sind, also eher was für Triathleten, für Marathonläufer. Und es ist mir auch wichtig, dass man weiß, welche Kohlenhydratarten sind drinnen. Wenn dann ersten 5 Zutaten stellen, zum Beispiel Maltitsirup, Glukosesirup oder Fructose-Glukosesirup oder zum Beispiel auch Traubenzucker, Dextrose oder auch Reissirup oder auch Xylit. Wenn das an den ersten 5 Zutatenstellen steht, weiß man, okay, das ist eigentlich keine wirkliche befriedigende Nascherei, sondern da ist etwas, wo mit Füllstoffen etwas optisch aufgepimpt wird und daher eher zu vermeiden. Und das wäre für mich so aus der Praxis, da kann ich unterscheiden, okay, ist das gut für meinen Körper im Sinne von, kann mir das, kann meine Zunge die Kohlenhydrate, die Süßigkeit schmecken und kann auch mein Körper biochemisch auch sagen, okay, er hat nicht nur einen psychischen, sondern auch einen organischen Benefit. Und wenn ich dort sage, okay, die versuche ich zu meiden, zu reduzieren, speziell bei den gekauften Süßigkeiten, Obacht, es ist kein Unterschied bei der Zutatenliste, ob ich im Bio-Supermarkt oder im regulären Supermarkt einkaufe. Es wird dadurch meistens nicht besser. Deshalb ist wichtig, lesen und wenn man nicht sicher ist, auch den Produzenten fragen. Das ist für mich auch immer wichtig, gerade wenn man seinen eigenen Bäcker, seinen eigenen Kekselieferant hat, bitte fragen, weil es geht immer um den eigenen Körper und das ist das Wichtigste, was man hat und wie man den einfach regelmäßig füttert.
Jetzt hast du ja Dextrose und so alles erwähnt. Das heißt, unter den ersten 5 lieber, also wir reden ja über richtig schlecht und also lieber Zucker eher haben, anstatt diese ganzen Begriffe, die du genannt hast, also die ganzen Reissirup und Alternativen. Also lieber dann wirklich den vollwertigen Zucker eher lieber, anstatt diese anderen. Ne? Genau. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Ja, oder? Genau. Okay. Oder auch Honig. Das wäre perfekt, weil die haben auf der Zunge, lösen einen hohen Süßgrad aus. Und dadurch bekomme ich nicht nur psychisch, sondern auch physiologisch mit, ey, da ist Energie, sprich Kohlenhydrate drin, weil die Fette schmecke ich nicht. Und cool wäre auch zu sagen, okay, vielleicht sind sogar an den ersten 5 Zutatenstellen Nüsse oder vielleicht auch ein hochwertigerer Zucker wie Honig oder ein guter Kokosblütenzucker. Das wäre natürlich dann top. Oder ein hochwertiges Öl wie zum Beispiel Tieröl. Dann wäre es perfekt. Aber da ist meine Erfahrung, da muss man wieder ans selber backen.
Was man aber noch kaufen kann, und ich glaube, das ist das Erste, was man bekommt, auch wenn man googelt, gesund naschen, sind die Trockenfrüchte. Das ist so, glaube ich, das beliebteste Instrument von irgendwelchen Medien, wenn es um gesund naschen geht. Das ist die Alternative. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Christian. Ich glaube, jetzt seit knapp 5 Jahren. Und wir haben ja schon viel miteinander gesprochen. Und ich meine, ganz hinten in meinem Kopf gespeichert zu haben, dass du nicht der größte Fan von Trockenfrüchten bist. Vielleicht magst du kurz mit den Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz teilen, warum nicht und worauf sollten wir achten oder was sollten wir wissen, wenn wir zu Trockenfrüchten greifen?
Also warum ich nicht so Fan davon bin, hat nichts mit meiner persönlichen, sondern mit meiner praktischen Erfahrung zu tun. Also einen ganz einfachen Grund. Für die allermeisten, also meine Kundschaften zu 100%, aber meine Erfahrung, die allermeisten sehen eine getrocknete Dattel, eine getrocknete Feige, getrocknete Rosinen oder zum Beispiel Bananenchips nicht als richtig gute, wohlschmeckende Süßigkeit. Hier ist das Thema. Das bedeutet, wenn ich einen Süßigkeits-, also Schokoladenersatz möchte, dann ist mir wichtig, dann muss, warum liebe ich Schokolade? Weil dieser Schmelz auf der Zunge, es macht bumm, ja, und das, boah, und das ist, buh, ja, oft schwer zu erklären. Ich bin nicht so der Freund und zwar aus der fachlichen Überzeugung und der praktischen Erfahrung, dieses ohne Zuckerzusatz, weil da kommt genau das, Jonas, was wir vorhin gesagt haben, kommen dann diese teilweise tatsächlich industriellen Zuckerarten, die scheinbar gesund gesprochen werden, aber die meiner Zunge und dadurch meinem Gehirn nicht Nascherei vermitteln und dadurch kann es passieren, dass ich dann Kalorien esse, aber nicht meine Psyche und mein Verlangen auf wirklich Süßes reduziere. Das ist mir ganz wichtig, dass man versteht, weil zum Beispiel getrocknete Datteln, dann kann ich gleich mal 2-3 Stück essen, das sind, wenn ich die richtig guten habe, ja, sind das gleich mal 100 Gramm, das sind 65 Gramm Kohlenhydrate pur, ja, und das ist mehr als wie zum Beispiel in 100 Gramm weißer, hochwertiger Schokolade, die viel mehr Geschmacksexplosion auf der Zunge macht und im Endeffekt wird dieser Zucker genauso verstoffwechselt, egal ob da jetzt ein paar Ballaststoffe drin sind oder nicht, als wie der andere. Das heißt, irgendwo geht jedes Kohlenhydrat ins Blut und dann ist entscheidend, wo geht das hin. Aber wenn ich zum Beispiel, jetzt ein kleiner Tipp, ich Trockenfrüchte liebe, einfach nur zum Ausprobieren, nicht weil es gesund ist, sondern weil es noch mehr Geschmacksexplosion ist, was ist, wenn in dieser Trockenfrucht darüber, gefrierte, trocknete Erdbeeren zum Beispiel, ein Hauch Schoki ist, ohne Palmöl, Kokosfett, hochwertige Schokolade, dann habe ich nämlich das Beste aus der Pflanze, nämlich aus der Kakaobohne, mit ein bisschen Zucker, der sofort für eine Geschmacksexplosion sorgt und dann das Hochwertigste von den gefriergetrockneten, also ich, wie du merkst, tue ich jetzt gerade umwandeln zu einer besseren Alternative, ja, zu der gefriergetrockneten Frucht, wo dann mein Speichel dieses Wasser liefert und es macht dann tatsächlich diese Geschmacksexplosion und da kommt meine Erfahrung, da genügen dann 3 Stück, wo ich sage, ah, das ist richtig mega cool süß, es ist zwar ähnlich viel an Kalorien, aber ich speichere es hier und hier auch als echte Nascherei, als echte Alternative ab. Und das ist mir aus der praktischen Erfahrung einfach ganz, ganz wichtig.
Und bei der Schoki, die du ja angesprochen hast, da dann eher so ein bisschen die dunklere Variante, also lieber die Schoki-Variante benutzen, wo der Kakaoanteil höher ist, dass da einfach sozusagen wirklich die guten Stoffe dann auch aufgenommen werden können, richtig?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Effekt. Aber da bin ich zum Beispiel wiederum 50% Wissenschaftler, 50% Menschenfreund, es hängt auch von meinem Gegenüber ab, was ist denn das Ziel? Weil wenn du dir vorstellst, du möchtest wirklich eine süße Nascherei, dann empfehle ich dir mal ganz dezent, auch ohne Palm und Kokosfett und auch Kakaobutter, eine weiße Kuvertüre, nur ein bisschen. Diese weiße Kuvertüre hat ähnlich viel Fett wie Kohlenhydrat, ja, aber diese bisschen Zucker, der dabei ist, es ist viel Zucker, aber in Relation ist es wenig, der macht eine Geschmacksexplosion und das Verlangen nach Süß wird durch intensive Süßigkeiten schneller gestillt als wie durch süß-bitter schmeckende Alternativen. Das kennt jeder beim Honig. Honig kann ich nicht so viel löffeln bei Problemen als wie Nutella. Und das ist mir wichtig. Und Nutella hat eh nur 60% Zucker, Honig hat 70% Zucker, aber Honig hat kein fettmachendes Fett, Nutella 25% davon. Und diesen Unterschied meine ich. Es wäre mir wichtig, die Lust auf Süßes, diese Esslustförderung, dass wir die nicht in dieser heute schnelllebigen Zeit verlieren, sondern sagen, okay, jetzt nicht ich bin der wichtigste Mensch im Leben, sondern nein, das, was ich mir regelmäßig tue, Essen hält halt einfach einmal und auch Naschen, Gutes tun, Leib und Seele zusammen. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung, um nicht nur leistungsfähig zu sein und zu bleiben, sondern auch um den Herausforderungen vom Leben gestellt zu bleiben und Power dafür zu haben.
Da wären wir ja schon fast bei der Zusammenfassung so ein bisschen, Christian, denn dir geht es ja als Ernährungswissenschaftler nicht darum, uns das Naschen zu verbieten oder die Süße. Du hast ja auch gerade gesagt, Süße ist wichtig, damit wir auch die Explosion in unserem Gehirn bekommen, damit wir auch dieses Geschmackserlebnis bekommen. Das heißt, einfach beim Backen oder beim Einkaufen wirklich darauf achten, man kann hier und da, du hast jetzt viele Beispiele genannt, aufpassen bzw. etwas anders machen, um dem Körper dann doch was Gutes zu geben, oder? Also das ist ja deine Botschaft, nicht völlig darauf zu verzichten, sondern sich selbst auch zu fragen, worauf habe ich gerade Lust, ne? Und wie kann ich diese Lust dann in gut stillen quasi?
Ja, genau. Was ist besser für dich? Das ist mein Lebensmotto. Nicht Optimum, das Maximum, sondern was ist besser für dich? Der Weg der kleinen Schritte, weil ich sehe es ja aus der praktischen Erfahrung. Denk zum Beispiel, gehst in den Supermarkt einkaufen, steht ein Müsli ohne Zuckerzusatz. So, drehe ich es um, hat es mehr Kalorien, mehr Fett als wie ein Schokomüsli. Und man denkt, was hat's da? Genau. Und mein Job ist es, verständlich zu erklären. Nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern den Konsumenten stark zu machen. Weil es ist ja meine Entscheidung. Und du kennst mich, Jonas, schon lange. Ich bin nicht derjenige, der sagt, Fleisch gut oder schlecht, sondern zu sagen, okay, hey, ich lege die Entscheidung in die Kraft der Menschen, und zwar, wenn ich etwas weiß. Das Wissen wie heute kann uns theoretisch oder praktisch dazu befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen und nicht perfekt zu sein, sondern zu sagen, okay, wie kann ich jeden Tag eine Kleinigkeit so verbessern, dass ich nicht nur die Lust darauf habe, sondern auch, dass etwas besser passiert. Und vielleicht noch so ein kleiner Zusatzeffekt. Du kannst dich erinnern, wie wir uns damals bei Bayer Leverkusen kennengelernt haben, wie die Sportler, wenn wir auf Reisen gefahren sind, gebrannte, geröstete Erdnüsse mit heller, dunkler und mit weißer Schokolade bekommen hat. Das heißt Erdnussberge. Und das habe ich damals von Leipzig mitgenommen oder aus Österreich. Und man weiß, dass diese Erdnüsse relativ viel Eiweiß haben, viele Mineralstoffe haben, vor allem beruhigende Magnesium. Und das bisschen Schoko, das drüber ist, ja, diese 30% Zucker, die in diesen Erdnussbergen drin ist, auch bei der weißen Schokolade, machen eine Gefühlsexplosion, dass ich mit 2-3 Stück, ja, also unter 100 Kalorien, etwas, wenn es zum Beispiel jetzt vor dem Spieltag, wo ich nervös bin, auch Profisportler, ja, dass die dann beruhigt sein können und mit den Nährstoffen, die dann in der hochwertigen Kakaobutter drin sind oder auch dann in der dunklen Schokolade und in den Erdnüssen, dass ich, und das ist mein Ansatz, dass ich das eine, das Angenehme, mit dem, wo ich sage, okay, was wirkmächtig ist, biochemisch, versuche zu verknüpfen. Also raffiniert, kombiniert ist da ein bisschen mein Ansatz. Und ich gebe schon zu, da muss man etwas wissen und man kann jetzt nicht immer auf eins reduzieren. Das gestehe ich ein, ja, zu dem stehe ich. Und man muss natürlich auch ein Menschenfreund sein, dass man sagt, okay, man will es, dass es auch dem Gegenüber gut geht. Und vor allem, mein Weg ist ja der, dass ich sage, okay, ich kann immer wieder Dinge tun, auch jahreszeitlich angepasst, die mir nicht nur meinen Stress, den ich vielleicht gar nicht ausschalten kann, so dass ich meinen Körper lerne, ihn auszuhalten und ich teilweise sogar Freude habe, dass ich sage, okay, ich kann mich auch, obwohl ich älter werde, obwohl der Stress nicht weniger wird, mein Körper kann sich auch besser regenerieren. Also auf Deutsch, ich freue mich jetzt schon, ja, nachher auf meine kleine Nascherei, weil ich mich ja kenne, ich habe das vorbereitet, das sind circa 50 Gramm Cookies mit wirklich viel, viel dunkler Schokolade mit Chia, Leinsamen drinnen und mit Proteinen angereichert, also auf das freue ich mich jetzt schon und das wäre für mich auch so eine Botschaft an dich, liebes Publikum, einfach zu sagen, okay, man tut sich selber etwas Gutes, ohne dabei sich und vor allem seine Lebenseinstellung verlassen. Also nicht jeden Trend hinterherhecheln, sondern zu sagen, okay, Jonas, wie du vorhin genau gesagt hast, das ist ja genau der Weg, sondern zu sagen, okay, kurz eine Pause, wie schaut mein Tagesablauf aus, das ist ja uns, was uns so interessant verbindet, einfach mal zu detoxen und gleichzeitig rebellisch bei den Trends zu sein, nicht immer nur sagen, schlecht, gut, sondern sagen, okay, was kann ich von diesem Trend für mich nutzen, das tatsächlich in mein Leben passt und wo ich mal ausprobiere, okay, das bringt mich weiter. Ja, das ist ein altruistisch positiver Egoismus und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge. Hier bin ich Mensch, hier fühle ich mich wohl und wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Lieben gut.
Sehr schön, Christian, aber man muss eine Ergänzung vielleicht nochmal, bei den Naschereien muss man natürlich im Kopf haben, es sind Kalorien, die einfach zusätzlich zum Alltag dazukommen, also wir essen ja eh schon morgens, mittags, abends, nehmen etwas zu uns, wenn wir jetzt gerade in der Weihnachtszeit halt ein bisschen mehr naschen als sonst, sind es einfach immer mehr Kalorien. Und natürlich der Trugschluss ist, nicht der Trugschluss, aber die Kehrseite ist einfach, wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, darf ich auch mehr Sport machen, dann habe ich eh ein gutes Gewissen. Das heißt natürlich, wenn ich den ganzen Tag nur auf der Couch liege, sonntags und dann ganz normal esse und dann auch noch voll nasche und das jeden Tag mache, dann wird es ein Problem am Ende des Jahres, ne? Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, Christian, dieses, ja, wir können auf der einen Seite ernährungstechnisch hier und da ein bisschen pimpen, aber am Ende funktioniert Ernährung nur oder besser noch durch Bewegung natürlich und das oder durch Sport. Und das muss man natürlich hier, glaube ich, auch noch mal einmal kurz festhalten, oder?
Auch wenn ich es von allen da jetzt, die da zuhören oder auch zusehen, voraussetze, aber ich kann das natürlich auch noch einmal sagen, Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt pimpe ich nur meine Rezepte und sage, okay, alles gut und Sixpack komme. Das funktioniert biologisch und biochemisch nicht. Oder genauso, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt nur Laufdrängen und esse nichts mehr und dann kriege ich den wunderbarsten Körper und werde Marathonmeister. Das funktioniert auch nicht. Also ja, Jonas, vollkommen richtig. Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Das, was eigentlich meine Botschaft dazu ist, ist, es muss aber für mich passen. Nicht, weil es jetzt gerade wieder heißt, mit 120 Puls durch die Gegend laufen oder 10 Liegestütze sind top, sondern was kann ich gerade beim Essen lustvoll, aber intelligent und mich besser machen, in meinen Alltag integrieren. Das ist dann dieser spezielle Ansatz, wo ich sage, okay, das macht das Leben dann auch richtig lebenswert. Und dann kommt noch dazu, dass man vielleicht etwas mehr Power hat, auch in der dunklen Zeit, für seinen Sport.
Das stimmt, Christian. Also, wer mehr Geschmack bekommen hat auf den Christian, du bist natürlich im Internet vertretbar, du hast eine Homepage, und wer wissen möchte, was du gleich im Anschluss auch an Cookies zu dir nimmst, auch das wird man auf deiner Homepage sehen, denn du hast eine eigene Rezeptur und eigene Kekse. Ich glaube, sie sind aber nur erstmal in Österreich erhältlich, aber wir haben auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen aus Österreich. Von daher haltet da mal Ausschau oder schaut mal auf der Homepage. Also alles unter dem Stichwort Christian Putscher werdet ihr im Internet finden. Du hast auch zwei Rezeptbücher sogar rausgebracht. Eins sogar speziell zu gesund naschen, zu Leckereien in der Weihnachtszeit oder generell. Das heißt, da könnt ihr auch auf der Homepage mal nach dem Buch Ausschau halten. Und wer nächstes Jahr oder so mal in Österreich ist, der kann auch mal schauen. Christian ist, wie gesagt, hin und wieder auf Bühnen unterwegs mit seinem Kabarett-Kollegen. Ich durfte mir damals die Premiere anschauen. Ich glaube, seitdem ist viel passiert, aber auch die Premiere war schon sehr, sehr unterhaltsam. Also auf eine lustige Art und Weise wird da Ernährung vermittelt. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Von daher, Christian, vielen Dank für deine Zeit, für die Impulse. Eine schöne Weihnachtszeit dir, und wir sehen und hören uns ja nochmal. Also vielen Dank dir, Christian, und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Ciao.